שלום, אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם, חלק מאמרי
שם. Artikel von Shamato, Artikel 86. Sie bauten armselige Städte, es ist im deutschen Shamato, Buchseite 271. Rav sagt, das ist Teil unserer Studien und Vorbereitung für Pesach. Was wir präzise sein müssen, dass wir studieren Dinge, die in der Gruppe geschehen. Denn nichts, was in der Torah geschieht, verlässt nicht die Gruppe, die Grenzen des Zehners, wo alles stattfinden muss. Also alle Korrekturen des Menschen, Erkenntnis, all dieser Zustände, die wir durchlaufen, mit all ihren Tiefgründigkeiten und diese Untersuchungen und Empfindungen sind alle bestimmt nur durch die Gruppe. Also einer, der verstehen möchte, über was die Torah wirklich spricht, muss sich ausrichten nur in die Gruppe hinein und Beziehung zwischen Mitgliedern der Gruppe und besonders in dem, was sich bezieht auf Pesach, der Auszug aus Ägypten, die Versklavung in Ägypten, dieser Austritt, Exodus aus Ägypten, all diese Dinge im Allgemeinen, ganze Menschheit, wie es ein Zehner, eine Struktur, Adam HaRishon, der erste Adam, und so, nur über diese Struktur, über diese Bildung, darauf müssen wir uns fokussieren, dann werden wir Natur richtig verstehen, Schöpfung, Wirklichkeit, alles, was darin stattfindet, in einer richtigen, wahren Weise. Shamati Artikel, und sie bauten armselige Städte. Es steht geschrieben, und sie bauten armselige Städte für den Pharao Pitom und Ramses. Und es stellt sich die Frage, Pitom und Ramses bedeuten doch, dass es schöne Städte waren. Und armselige Städte bedeutet doch, dass sie von Armut und Elend waren, auf das Wort Gefahr hinweist, haben die Worte armselig, misken, Gefahr, Sakana, die gleiche Wurzel. Hier muss man verstehen, was unser Vater Abraham erfragt. Er sagte, woran werde ich, wie sie das erben werde? Und was antwortet ihm der Schöpfer? Es steht geschrieben, er sagte zu Abraham, du sollst du wissen, dass ein Fremdling wird sein, dein Samen in einem Land, das nicht das ihre ist, in ihnen dienen wird, und sie werden sie knechten und plagen, 400 Jahre lang. Er sagt, also Are, miskenot, die Städte Armseligkeit, schöne Städte. Das heißt, wir möchten etwas bauen. Es gibt zwei Formen darin. Es kann eine schöne Form sein bezüglich unseres Egos, aber für unser Verlangen zu geben, nicht so sehr. Umso mehr. Also das ist, die Arbeit ist dennoch unvollkommen. Und Achim ist Gott, es sind jedes Mal müssen wir, und für den Pharao sind es also wir müssen jedenfalls mal sehen, wie wir die Wirklichkeit, diese zwei Teile teilen, wie sie einander ergänzen, vervollständigen am Ende der Korrektur. Buchstäbliche Bedeutung ist schwierig zu verstehen, denn die Frage war, er möchte Garantie für das Erbe. Und es gibt, und die Antwort ist schon, sein Samen wird im Exil sein. Steht man keine öffentliche Garantie. Und was bedeutet, dass diese Antwort ihm genügt? Überdies sehen wir, dass Abraham, als er mit dem Schöpfer einen Streit über die Bewohner von Sodom führte, eine lange Diskussion mit dem Schöpfer hatte und jedes Mal vielleicht sagte. Und nun, da der Schöpfer sagt, sein Samen im Exil sein würde, nahm er das als eine ausreichende Antwort an, widersprach nicht und sagte vielleicht. Hingegen nahm er dies als Garantie für das Erbe des Landes.
Abraham,
das ist eine einfache Sache, sagt Rafa. Abraham sieht das Ende der Korrektur und versteht, dass Erlangung bedarf großer Gefäße. Und in der Stufe, die sich ihm öffnet beim Auszug von Babylon, in der Flucht von Nimrod, ist eine sehr kleine Stufe. Es kann nicht
Ende der Korrektur erlangen, was bedeutet, genauso machtvoll sein wie der Schöpfer, also genauso machtvoll sein, genauso den Geschöpfer geben sollen, wie er den Geschöpfen geben möchte. Und deswegen die Fähigkeit des Geschöpfes zu erreichen, scheint nicht möglich zu sein, wie ein Baby, das nicht erlangt, was seine Mutter tut. Also, so sehen wir es im Geschöpf, kann das nicht erlangen, wegen dieser kleinen Kraft seines Egos. Und sagt der Schöpfer, also, sorge dich nicht, werde ihn großes Ego verlangt, zum Empfang zu fügen, großes Ego, das im Exil sich befinden, im Exil wie Pharao, mein Pharao, und selbst der Stufe, den sie gegenwärtig haben, sie haben eine Art der Verbindung erlangt im Zelt Abrahams, aber sie müssen viel, viel tiefer absteigen, tiefer ins Verlangen zu empfangen, indem sie es korrigieren, werden sie dann dieselbe Kraft des Gebens erlangen, die Macht, die Kraft des Gebens im Schöpfer, wie er ihnen gibt, selbe Macht. Das heißt, Ende der Korrektur oder Anhaftung. Ist das klar? Gut. Aber wenn es so ist, fragt nun nach dem Auszug in Ägypten, sollten sie die endgültige Korrektur erreicht haben. Er sagt, wenn sie es erreichen, aber es ist ein Prozess, aber sie erreichen es. Wir brauchen kein weiteres Exil. Tatsache, dass sie danach nochmal ins Exil gehen, ist nur, um zu ihnen die Seelen der Nation hinzuzufügen. Aber diese Gruppe hat seine Korrektur abgeschlossen, im ersten Tempel. Und alle übrigen Korrekturen sind nicht zum eigenen Zweck, sondern zum Zweck der ganzen Welt. Und die Gefäße, die sie nahmen aus Ägypten, sind das ihre? Rav sagt, ja. Die Gefäße, die sie nahmen aus Ägypten, sind ihre eigene. Ohne das wären sie niemals ins Land Israel gekommen. Das korrigierte Ägypten heißt Land Israel. Was sind diese Gefäße Israel, diese Gefäße empfangen sind, die sie aus Ägypten mitnehmen? Also es gibt doch keine anderen Gefäße als Empfangsgefäße. Gefäße des Gebens, es gibt sowas nichts wie Gefäße des Gebens. Gefäße des Empfangs, sie korrigiert sind, empfangen aus dem des Gebens, heißen Gefäße des Gebens. Nie fragt. Also das System betrachtend, was ist dann der Teil der Seele Israel heißt, der durch den Teil verlangt zu empfangen gehen muss und korrigieren muss, ansonsten ist dieser Teil Israels wäre nicht vollkommen. Er sagt, Ägypten ist das Verlangen zu empfangen, das sich offenbart und verbindet sich mit Israel. Abraham, Isaac und Jakob verbinden sich zu ihnen, mit ihnen, bringt ihnen Gefäße Empfangens, die dann korrigiert werden, vollkommen, und die Teile, die Galgalta in Naim sind, Israel, werden korrigiert werden. Aber es ist nur ein Teil von Adam Arishon. Galgalta in Naim und dann aus Ägypten empfangen sie Achab und korrigieren es und dadurch erbauen sie den Tempel. Die Gefäße empfangen sie aus Richtung des Gebens, die Tempel heißen. Sie erbauen, werden erbaut von Ägypten. Das heißt, Achab von Galgalta Benaim, er sagt ja, deswegen Israel in diesem Zustand des ersten Tempels ist vollkommen. Sie sind gekommen zum Ende ihrer Korrektur und sofort fallen sie um, das den wahren Achab zu korrigieren. Denn bezüglich des wahren Achabs haben wir einen Zweck der Schöpfung. Israel ist nicht der Zweck der Schöpfung. Sie dienen nur, um Korrektur jedem zu liefern. Okay? Ja. Es tut mir leid über... Also, was ist ein Argument, das Abraham hatte mit dem Schöpfer? Rav sagt, er hatte kein Argument. Er hatte andere Streitigkeiten. Und in Bezug zu dem Gerechten, ob Sodom zerstört werden könnte oder nicht, ob man es zerstören könnte, das ist was anderes. Aber hier gab es kein Argument, denn sofort hat er verstanden, dass der Schöpfer verspricht, sie zu versorgen mit egoistischen Verlangen, als ein egoistisches Verlangen in solcher Größe, dass wenn sie es korrigieren, dann haben sie vor dieser Art des Gebens, die Art, wie der Schöpfer ihn gibt und Anhaftung erlangt. Sache ist immer die Anhaftung. Anhaftung muss wechselseitig sein. Der Schöpfer gegenüber dem Geschöpf, das Geschöpf gegenüber dem Schöpfer. Sie sind gleichförmig. Also wie kann ich meinem Schöpfer gehen, mit einem kleinen Verlangen zu empfangen, der nicht mal zu Galgaltenaim gehört? Es ist im Volk, das herauskam aus Babylon, Verlangen zu empfangen, auf der Stufe von Schoresh. Deswegen hat er ihnen das versprochen. Das war das Versprechen, okay? Okay, setzen wir fort. Und da ist es notwendig, diese Antwort zu verstehen. Man muss auch verstehen, was die Bedeutung ist von dem, was der Zohar interpretiert. Und Pharao, Igrif, brachte näher oder opferte, und es wird erklärt, dass er sie der Reue näher brachte. Kann es sein, dass der böse Pharao sie der Reue annähern wollte? Um all dies zu verstehen, müssen wir verstehen, was unsere Weisen sagten. Rabbi Yehuda sagt, in der Zukunft wird der Schöpfer den bösen Trieb heranführen und ihn vor den Augen der Gerechten und der Sünder schlachten. Den Gerechten erscheint er als ein hoher Berg und den Sündern als ein Haar dünner Faden. Und es weinen sowohl die einen als auch die anderen. Die Gerechten weinen und sagen, wie können wir solch einen hohen Berg überwinden? Und die Sünder weinen und sagen, wie können wir uns solch einen dünnen Faden, wie können wir nur solch einen dünnen Faden nicht überwinden? Dieser Ausspruch ist schwer verständlich. Erstens, wenn der böse Dieb bereits geschlachtet hat, woher kommen da noch die Sünder? Zweitens, warum weinen die Gerechten? Im Gegenteil, sie sollten sich doch freuen. Drittens, wie können in Wirklichkeit zwei gegensätzliche Meinungen existieren, beide bereits einen Zustand von Wahrheit erreicht haben? Dieser Ausspruch vom Ende der Tage, welcher gewiss ein Zustand der Wahrheit ist. Wie kann dann also in Wirklichkeit solch ein riesiger Unterschied zwischen einem hartdünnen Faden und einem hohen Berg existieren? Er sagt, ist das klar? Soweit, es ist ein langer Artikel, wir müssen Stück für Stück lesen. Also klar, das heißt, wir suchen nicht nach Antworten. Wir möchten zusammengehen mit diesen Fragen. Wie kann es sein, dass dies stattfindet am Ende der Korrektur? So was ich höre, eine Frage. Ich suche nicht nach einer Antwort. Ich möchte nicht mal daran denken. Ich möchte nur zusammen mit der Frage gehen, integrieren damit. Ja? 273. Erklärt dies mit den Worten der Weisen. Rabbi Asi sagte, anfänglich gleicht der böse Trieb einem Spinnennetz und am Ende scheint er wie Zugseile. Denn es steht geschrieben, wehe denen, die vergehen mit den Seilen des Trugs ziehen und die Sünde, als wäre es mit Zugseilen. Es gibt eine wichtige Regel, die wir kennen müssen. Unsere Arbeit, die uns gegeben war, auf dass sie auf der Grundlage Glaube über dem Verstand aufbaut, ist nicht etwa deshalb, weil wir einen hohen Zustand nicht würdig sind, sondern sie wurde uns gegeben, damit wir alles im Gefäß des Glaubens empfangen. Das erscheint uns niederträchtig und minderwertig. Der Mensch wartet, wann er endlich dieses Joch abwerfen darf, welches Glaube und Verstand heißt. Wirklichkeit ist jedoch eine hohe und sehr wichtige Stufe, deren Erhabenheit grenzenlos und unendlich ist. Und was uns niederträchtig erscheint, ist nur aufgrund unseres Willens zu empfangen. Und im Willen zu empfangen muss man Rosh, Kopf und Guf, Körper unterscheiden. Rosh wird Wissen genannt und Guf empfangen. Und daher wird alles, was dem Wissen widerspricht, als niederträchtig, dem Tierischen nah wahrgenommen. Sagt, wenn wir uns im Ego befinden. So kann erklärt werden, was unser Vater Abraham den Schöpfer fragte. Woran werde ich wissen, dass ich es erben werde? Denn wie soll es für sie möglich sein, die Bürde des Glaubens auf sich zu nehmen, da dies doch gegen den Verstand ist? Und wer kann schon gegen den Verstand angehen? Wie werden sie daher das Licht des Glaubens erlangen können, da doch die Vollkommenheit allein davon abhängt? Darauf antwortete ihm der Schöpfer: Du sollst wissen, dass sie im Exil sein werden. Was bedeutet, dass er eine Klippa vorbereitet hat, den bösen Trieb des Menschen, und zwar Pharao, den ägyptischen König.
Und er sagt, also spezifisch, dank des Exils, diese Abfälle, Bestrafung, Hilflosigkeit, kommen wir zum Zustand, wo wir die Absicht des Gebens erlangen. Das heißt, er hat den Klippa, bösen Trieb erlangt, den bösen Menschen, den ägyptischen König.
Die Buchstaben Pharao, Paro, sind gleich im Buchstaben des Wortes Oref, Nacken. Ari schrieb in Shah Kavanot le Pesach, dass Pharao der Nacken Ägypten ist, welcher die Fülle aufsaugt, die zu den Unteren hinabsteigt, und zwar durch jene Frage, wenn er kommt und fragt, wer ist denn der Herr, dass ich auf ihn hören sollte? Unmittelbar bei dieser Frage geraten wir in die Macht der Klippa. Wie der Rambam sagte, in Hilchot Deot, wendet euch nicht anderen Göttern zu. Allein durch diese Zuwendung, das heißt, allein durch die Frage verstoßen bereits gegen die Anweisung, wendet euch nicht anderen Göttern zu. Der böse Trieb, Sibra, möchte die Fülle der Kdusha-Heiligkeit aufsaugen. Und was tut sie daher, um Fülle von der Heiligkeit saugen zu können? Geschrieben steht in Pharao, näherte, opferte. So er interpretiert, dass er sie der Reue nahe brachte. Es stellt die Frage, wie kann man sagen, dass Pharao habe sie der Reue näher gebracht, wenn die Art der Klippot ist, den Menschen vom Schöpfer zu entfernen. Wir müssen dies aufgrund dessen verstehen, was im Zohar geschrieben steht. Das Vergehen ist in dir verborgen wie die Schlange, die zuschlägt den Kopf in seinen Körper, in ihren Körper versteckt. Auch steht im Sulam, da das Vergehen verborgen ist, ist die Kraft der Schlange, die die Menschen angreift und Tod in die Welt bringt, noch voller Schlagkraft und kann nicht widerrufen werden. Sie ist wie eine Schlange, die einen Menschen beißt und fort ihren Kopf in ihren Körper steckt. Und dann ist es unmöglich, sie zu töten.
Sagt, und wenn wir diese Dinge lesen, die scheinbar dagegen kommen, müssen wir verstehen, warum der Schöpfer diese Dinge so getan hat. Ansonsten, wenn ich mir lege, die guten Dinge in diesen Phänomene der Schlange, Engel des Todes, bösen Trieb einsammeln, wenn wir nicht in der Lage, das zu verstehen. Also müssen wir sehen, warum solche Weise, warum die Schöpfung so arbeiten muss und es zu unserem eigenen Nutzen, nicht es zurückzustoßen, sondern wie wir es davon absorbieren, das Wissen, wie wir richtig arbeiten können. Es ist wie eine Schlange, die Menschen und dann unmöglich zu töten. Es gibt noch einen weiteren Text im Zohar, dass die Schlange ihren Kopf beugt und mit ihrem Schwanz zuschlägt. Das bedeutet, dass sie es manchmal zulässt, dass der Mensch die Bürde des Glaubens auf sich nimmt, was Glaube über dem Verstand ist, was beugt ihren Kopf entspricht. Aber sie schlägt mit ihrem Schwanz zu. Ihrem Schwanz kann mit am Ende interpretiert werden, dass sie ihren Kopf nur beugt, um am Ende, um das Empfangenswillen zu empfangen. Das bedeutet, sie ließ zunächst zu, dass er den Glauben auf sich nahm, nur um schließlich alles an sich reisen zu können. Denn die Klippa Schale weiß, es keinen Weg gibt, Fülle zu empfangen, außer durch die Kdusha-Heiligkeit.
Diese Bedeutung von V brachte sie näher. Erklärt wird, dass er das Volk Israel der Reue näher brachte. Dies geschah mit Absicht, damit er ihnen anschließend alles wegnehmen und sich aneignen konnte. Daher schrieb der Ari, dass der V die ganze Fülle, die zu den Untern hinabsteigt, sowohl von der Seite des Nackens, Orif, als auch von der Seite des Halses, Garon, aufsog, was der Kopf des Körpers ist, um alles in seine Gefäße empfangen zu nehmen. Die Erklärung von, und sie bauten Arei Meskenot, armselige Städte. Das heißt, dies war für Israel so. Dies bedeutet, dass der Pharao sich ihre gesamte Arbeit während des Exils aneignete und das Volk Israel der arm blieb. Es ist außerdem notwendig zu erörtern, dass das Wort Miskenot, armselig, vom Wort Sakana, Gefahr, kommt. Das heißt, sie waren großer Gefahr, bis ans Ende ihrer Tage in diesem Zustand zu verbleiben. Für den Pharao jedoch war die Arbeit des Volkes Israel, Pitom und Ramses, gemeint sind sehr schöne Städte. Dementsprechend folgt die Erklärung, und sie errichteten Arei Miskenot, armselige Städte, für Israel und Pitom und Ramses für den Pharao. Denn alle Arbeit Israels fiel in die Klipot und sie sahen keiner Segen in ihrer Arbeit. Und wenn sie in der Arbeit des Glaubens und im Geben die grobe Hand gewannen, dann sahen sie Früchte und Fruchtbarkeit. In dem Moment, in dem sie ins Wissen empfangen verfielen, fielen sie sofort in die Herrschaft der Klippa des Pharaos. Und so kamen sie zu der endgültigen Entscheidung, dass die Arbeit nur im Glauben über dem Verstand und im Aspekt des Gebens sein musste. Sagt, bis hierhin ist klar. Habt ihr ein paar echte Fragen? Okay. Dann. Fragen über diesen Teil. Nochmal, das System zu verändern. Es scheint, es gibt wie. Achab. Wer stieg auf? Wer hat die Schlange erhoben? Gar oder Achab? Sagt, das ist nicht die Frage jetzt. Es gibt diese Beschreibung, dass es Menschen Israel gibt und Pharao. Ja, sagt Raf. Also zur selben Zeit ist Pharao glücklich scheinbar und Israel ist nicht. Wie geschieht das im Menschen? Wir haben zwei Teile in uns. Scheinbar Pharao. Wo ist dieses Israel? Woher kommt dieses Israel? Raff sagt, nein. Spricht nicht nur über Pharao, sondern über Pharao. Entgegengesetzt zu Israel. Entweder reagiert der eine oder der andere. Israel könne nicht herrschen, sie fühlen nur in dem Maße, wie Pharao regiert. Warum fühlt er sich da schlecht darüber, schlecht, dass der Pharao regiert? Ist es einem Nutzen, hilft ihm und so? Auch sagt, wenn einer Israel ist, kann ich zustimmen mit Israel. Also nur gegen diese Unterscheidung Israel fühlt er sich schlecht und alles, was nicht Israel ist, darüber sprechen wir nicht. Aber das ist nur ein kleiner Punkt. Wo ist dieser Sinn des Bösen, dass der Mensch aufschreibt zu arbeiten? Auch sagt, das ist noch nicht. Er kann jetzt hier nicht zustimmen mit irgendetwas mit der Herrschaft Pharaos und seine Herrschaft wird größer und größer gefühlt, bis er wegrennen muss. Also, fragt er schon, muss er vollkommen arbeiten über dem Ziel und Verbindung, so dass er beginnt zu fühlen, nicht gut, sich schlecht zu fühlen, nicht darin zu sein. Raff sagt, ja, Wir sprechen nur über die Arbeit, aber wir sagen, die Arbeit beginnt von einem kleinen Punkt. Wie wächst dieser Punkt? Denn der Rest des Raumsets ist gefüllt mit dem, was der Schöpfer gibt. Sagt nein. Israel wuchs in Ägypten, weil Pharao gibt ihnen die Fähigkeit zu wachsen, die Gelegenheit. Er regiert sie nicht nur. Die Herrschaft gibt ihnen die Möglichkeit zu wachsen. Ansonsten, wie will Israel wachsen? Es gibt keine Substanz. Es muss Substanz empfangen vom Pharao. Das ist, was Abraham fragte. Wie werden sie jemals so groß sein wie du, Schöpfer? Er sagt, sorg dich nicht. Ich habe vorbereitet für sie selber wie ich, aber entgegengesetzt. Das heißt, Pharao, sie arbeiten an ihm, mit ihm, sie wenden ihn um, sie werden sein wie ich. Das ist der ganze Prozess. Sergei fragt, wo sprechen wir über zwei Städte? Was ist der Unterschied zwischen den zwei Städten, Pitom und Ramses? Sagt er, von der Seite von Chochmah, Heide von Binah, wir werden darüber sprechen später. Aus Südafrika heißt es, es heißt Klipa. Wissen, also wäre es unabhängig vom Menschen. Was ist diese Untersuchung, Klärung von Klipa? Da sagt, der Schöpfer ist in aller Materie, steuert es, regiert es. Und die Kraft des Schöpfers im Pharao, das heißt Pharao, er versteht, er regiert. Das ist alles eine Kraft, eine Macht. Aber wir müssen... Rav sagt, wir können das noch nicht verstehen. Wie können wir Pharao hassen? Aber der Schöpfer ist in ihm, ja? Du hast diese Form, die umgekehrt ist. Denn auch Hass ist nicht wie bei uns, diese kindische Weise, sondern ein Zustand, in dem wir verstehen, dass wir nicht zustimmen können mit diesem Zustand, aber müssen korrigieren. Es gibt nichts wie in dieser Welt, wo ich aufhöre zu existieren. Nein, es muss so sein und ich muss mich auf den Pharao beziehen als notwendigen Teil der Schöpfung, nicht weniger als jeder andere Teil. Denn diese Substanz, der Wille, muss ich von ihm empfangen. Wir müssen nur korrigieren, diese in der Ausrichtung empfangen, die Absicht, das reitet auf den Pharao, der es ihn kontrolliert. Aber ohne dies, ohne Verlangen zu empfangen, wie können wir vorankommen? Seht ihr, ja? Schaut, sie kommen, dringen ein in Ägypten. Das ist in Aviut Shoresh, Grobheit Wurzel, und kommen heraus. Memtet, 49 Tore der Unreinheit. Sie empfangen ganze Macht der Gefäße, die notwendig ist zur Anhaftung an den Schöpfer. Und sie geben der Ausrichtung des Gebens. Das ist, was sie in der Wüste durchlaufen ist, Empfang der Ausrichtung des Gebens. Das heißt, Israel, so haben sich korrigiert und später müssen sie rauskommen, um herauszukommen zum Exil, um die ganze Welt zu korrigieren. Gibt es hier Terrans? Ja. Raf, in der Geschichte Pharaos ist wenig klar. Aber es ist fast klar zwischen uns. Aber was unklar ist vollkommen, ist, wer ist Moses in Israel? In Israel. Moses, das kommt später. Wir sprechen jetzt nicht über ihn. Am Anfang in Ägypten sprechen wir über Josef als eine Eigenschaft, die eine Verbindung herstellen will zwischen allen Söhnen Jakobs. Denn sie möchten verbunden sein unter sich und das verursacht einen Abstieg in einen noch schlimmeren, noch schlechteren Zustand. Das heißt, die Zustände, dass sie nicht zustanden, darüber schreiben sie, denn ohne hätten sie nicht diese Last empfangen, genannt Ägypten, und danach nach großer Arbeit am Verlangen zu empfangen in der Gruppe, das heißt die 7 Jahre der Sättigung, 7 Jahre des Hungers, dann wird Moses entdeckt. Und das ist nicht derselbe wie Josef, der Punkt von Yesod, sondern Moses, Moshe ist der Punkt von Binah, der beginnen kann, sie herauszubringen aus Ägypten. Aber im Wesentlichen es ist es dieselbe Sache, es ist derselbe Punkt der mittleren Linie, nur höher, entsprechend ihres Zustandes jetzt. Nach und nach wird es, macht es Sinn, müssen sehen, und sehen es für in der Gruppe, nicht heraus aus diesem Rahmen zu sehen.
Die Gruppe. Wie das in der Gruppe stattfindet, sonst verlierst du alles. Ja, wirklich so. Und das ist unwichtig, dass ich nicht verstehe, nur zu fragen, wo passiert das in der Gruppe? Der Abstieg in den Ägypten, die Enthüllung des Bösen. Zum Beispiel, am Anfang waren wir mal so, wir saßen alle so, nickten mit dem Kopf. Kennst du so, es gibt so chinesische Figuren, die machen immer so mit dem Kopf. Ja, gut, verbinden, Gruppe, gut. Das ist am Anfang. Danach fingen wir an zu verstehen, das geht nicht. Wir wollen uns nicht verbinden, zusammen zu sein, vielleicht, alle sitzen um den Tisch rum, aber sich mit den Herzen zu verbinden, das nicht. Und man beginnt mehr und mehr zu fühlen, wie die Abstoßung herrscht. Ja, wir beginnen den Prozess und das bedeutet der Eintritt in den Ägypten. Wir fühlen, wie unsere Natur uns nicht erlaubt und uns wird nicht uns erlauben, uns zu verbinden. Warum? Wozu passiert das? Wir haben gelesen in Band 3 von Rabash, einmal ein Artikel 902 oder 903? Ich habe das vor 3-4 Tagen gelesen, morgens. 2 kleine Artikel, ziemlich gut haben wir es gelesen. Und dann, er erklärt dort, dass die erste Erneuerung, Abstieg, der Absturz in den Ägypten, und das ist die Enthüllung des Egos einfach. Ohne das hast du kein Geschöpf. Das heißt, der Ägypten ist die ganze Materie der Schöpfung, so wird das benannt. Dann erlange ich sie, inwiefern ich mich dagegen wehre. Wir wollen verbunden sein, aber er stoßt uns voneinander weg, der Pharao. Wir wollen im Zehner zusammen sein, aber er stoßt uns zurück. Und du siehst, dass wir uns dermaßen verbunden haben mit Hilfe solcher Vorgehensweisen. Wir pumpen mehr und mehr, oder wie sagt man das? Mehr erfüllen uns mit dieser Spannung. Wir sind da und gegen, da und gegen. Dagegen, und das führt uns zu einer Explosion. Und da sind 10 Plagen. Wir können uns nicht verbinden, sind nicht fähig, uns zu verbinden, aber dann passiert ein Ereignis, wo wir schreien, beten, bekommen die Kraft und dann kommt die Kraft von oben, vereinigt uns. Und dann kommen wir zur Bürgschaft, können zur Bürgschaft kommen, bekommen die Kraft Kraft, Schüler fragt, noch eine Frage, woher bekommen wir die Kraft aus Ägypten herauszukommen? Natürlich von oben, der Schöpfer, der Pharao, der Schöpfer, Pharao, der Schöpfer, der Schöpfer gibt uns die Kraft, so wie du zum Beispiel ein Rad pumpst, ja, aufpumpst. Und weder was machen wir? Wir befinden uns, wir müssen entscheiden, mit wem wir sind, ja, immer zwischen Pharao. Also beten, schreien. Du kannst nicht schreien. Willst du was hinzufügen? Ja, die Frage.
ומצד שני הוא אומר שבזמן שהיו מתגברים בעבודת האמונה או בבחינת השפעה, אז כן ראו פריאה ורביעה.
כן, ודאי, איך אפשר אחרת?
מה זה פריאה ורביעה, שאתה נמצא לגמרי בזמן
שאתה פרו? מתחברים בכל זאת, מתחברים בכל זאת, איך, אי אפשר...
Was hat sich vermehren, die Frage?
אנחנו לא יכולים באף מקום,
sich vermehren. Raff, wie können an keine Eigenschaft irgendeine Handlung zu machen. Also es ist, wir sind ziemlich klein und wir haben sehr viele Eigenschaften und in jeder Eigenschaft muss Eintritt und Austritt sein, wie im Computer. Weißt du, Eingang, Ausgang, mehr ist da nicht, dasselbe. Also deshalb hast du 400 Jahre unwichtig, aber sehr viele Handlungen immer und wir versuchen uns zu verbinden und versuchen, klappt nicht, versuchen und klappt nicht. Und das nennt sich die Sklaverei und wenn wir versuchen,
also
wenn die Quantität in die Qualität sich verwandelt, wo man nicht mehr aushalten kann. Und alles ist in dem Prozess, der sich kumuliert. Schüler, wenn du unter dem Einfluss von Pharao bist, was bedeutet die Früchte, die da kommen? Raff, wenn du unter der Macht von Pharao bist, wenn du seine Macht offenbarst, und über was offenbarst du seine Macht? Also über wem, über was entdeckst du seine Macht? Du musst immer sehen, jetzt klappt's, und nein, jetzt klappt's, nein. Und das bedeutet, du bist in der Sklaverei. Das heißt, das ist die Erkenntnis des Bösen, die Früchte zu bekommen? Vermehrt euch, das ist die Erkenntnis des Bösen vom Pharao, ja. Also wie kamen sie zur Entscheidung, dass die Sklaverei im Glauben sein soll. Wie kann es denn sein, dass du im Glauben für den Pharao arbeitest? Nochmals bitte die Frage stellen. Schüler, wie kann es sein, dass man den Zustand nimmt, wo im Zustand von Glauben bist und in der Sklaverei über der Sklaverei bist? Denn er schreibt hier, das, was Yaniv jetzt gerade gelesen haben. Wie kann man den Zustand akzeptieren, Sklaverei über dem Wissen? Ra sagt, ich verstehe nicht, was du fragst. wir befinden uns in einem Zustand. Dieser Zustand ist nötig auf dem Weg zur Korrektur. Ich nehme diesen an, ohne dass ich zur Korrektur kommen muss, kann. Also ohne den kann ich nicht durchkommen. Ich muss tatsächlich nicht einverstanden sein. Niemand ist einverstanden, auf einer Seite in der Sklaverei zu sein, auf der anderen Seite, was erreiche ich? Ich bin ja nicht fähig, mich davon zu befreien. Schüler, kann man in dem Zustand sagen, dass man braucht, man fordert den Zustand, der vom Schöpfer kommt, den akzeptieren als über dem Wissen? Er sagt, über dem Wissen kann es nicht sein. Über dem Wissen bekommen wir von oben. Aber du enthüllst nur eine Sache, obwohl man mir sagt, es ist gut, du brauchst das. Aber ich möchte darin bleiben, weiterbleiben. So wie wir über diesen jüdischen Sklaven gelernt haben. Man sagt ihm, du bist frei, aber er sagte, ich möchte bleiben. Schüler, und wenn es so ist, was kann den Zustand erwecken über dem Wissen und den Wunsch aus dem Ägypten herauszukommen, wenn der Schöpfer den nötigen Zustand gebaut hat? Rauf die Empfindung, das kann man nicht aushalten. Und das verstärkt sich allmählich, wo du dann bereit bist, auf alles zu gehen. Hauptsache, du bist nicht unter der Macht deines Egos. Schüler, wie verstehen wir den Zustand der Sklaverei, der Arbeit im Zehner? Jeder fühlt, er ist ein bisschen Sklave. In Bezug auf was? Also wie kann man die Zustände trennen? In Bezug auf was bist du ein Sklave? Na, in Bezug auf das, was ich sehe. Ich tue Sachen, die ich gar nicht tun wollte. Einfach unter Gewalt. Das ist Quatsch. Darüber sprichst du über dein Tier. Das ist dein Tier. Das, wie die Mutter dir gesagt hat, du musst dich gut benehmen, du musst Ordnung haben und dich richtig benehmen und du hörst zu und hörst nicht zu. Also genau so nennst du auch den Exil und die Erlösung. Es gibt nur etwas in Bezug auf die Vereinigung. Schüler, also wenn Sie sagen, ich denke jetzt an den Freund, an den Zehner, das hält man nicht mehr als 2 Sekunden aus. Auch in diesem Bezug fühle ich bin nicht in Ordnung. Du kommst ich frage über den Zehner, in die Verbindung. Ich fühle, ich bin ein Sklave und das ist die Sklaverei im Zehner, wo alle in dem Zustand stecken. Raff, der Zustand kommt, wo ihr fühlt, die gemeinsame Empfindung, ein gemeinsames Gefühl, dass ihr im Exil seid, in der Verbannung. Ihr könnt euch nicht verbinden und darin hilft der Pharao. Das heißt, der Schöpfer kann sich nicht in euch enthüllen, bevor ihr euch mit dem Pharao verbindet. Denn Pharao gibt euch Kelim. Und ihr müsst jetzt zu dem Zustand kommen, inwiefern wir uns verbinden wollen und können nicht. Und dieses Können nicht ist gemeinsam für alle.
Moskau. Вопрос от Саши Ледовского. От чего наслаждается фараон? Чем прекрасны города для фараона?
Die Frage, von was genießt der Pharao? Womit sind die Städte für den Pharao wunderbar? Der Pharao genießt, dass wir enthüllen, wie ihr uns beherrscht. Denn wir wollten uns dermaßen miteinander verbinden, damit die Kraft des Schöpfers in der Verbindung sich enthüllt. Und es offenbart sich, es ist nicht die Kraft des Schöpfers zwischen uns, sondern die Kraft von Pharao. Und da genießt er. Das war die erste Frage. Was war die zweite? Womit sind die Städte schön für den Pharao? Das auch in den Kelim gebens und zu geben und empfangen um zu geben, genannt Pitom und Ramses. Also dort gibt es viele Details, zum Beispiel all das, dass wir zur Vereinigung kommen wollten und haben gesehen, wir haben keine Vereinigung erreicht, sondern umgekehrt. Also der Unterschied zwischen uns, der, also Pharao ist zwischen uns und in jedem Zehner und zwischen in jedem Freund. Also wir wollten den Schöpfer enthüllen, aber dort befindet sich der Pharao. Das ist das Erreichen, also das Erreichen unser durch unser Bemühung, wurde erreicht durch unser Bemühen. Die Frage aus Venezuela. Unser Weg ist der Weg des Glaubens. Und Raff stellt die Frage in Bezug auf das Wissen. Wie kann man das wissen? Abraham stellt in Bezug auf das Wissen. Er sagte, woher weiß ich, dass ich vererbe oder dass Sie vererben? Moment. Die Kelim von uns sind die Kelim des Empfangens. Das ist unsere Natur. Wenn wir sagen, der Glaube, man meint ein Mittel, wie man die empfangenen Kelim füllt. Dass man in die empfangenen Kelim aufnimmt, das ist das Ziel der Schöpfung. Das ist, was sein soll. Und woher weiß ich, dass ich beerbe, das heißt, wie ich meine empfangenen Kelim mit der Anhaftung erfülle, um umzugeben. Das ist die Frage, woher weiß ich, dass ich vererbe? Das heißt, wie kann ich von dir alle Kelim erhalten, mit denen ich zu dem Zustand komme, ähnlich dir zu sein, umzugeben? Der Schöpfer erklärt, ich gebe dir diese Kelim, keine Sorge, du musst sie nur korrigieren. Die Kelim, die du erhältst, nennen sich Pharao, aber wenn du sie korrigierst, dann kommst du zu dem Zustand wie ich. Und wo ist die Korrektur? Durch den Glauben. Was ist der Glaube? Die Absicht des Gebens. Du wirst sie bekommen mit Hilfe der Tora. Und das ist die Korrektur. Wir sehen, in unserer Welt, ich atme, ich tue was. Und das, was Sie sagen, 0-1, ich investiere sehr große Energie und achte gar nicht auf diese Eigenschaften. Ich bin nicht frei zu sehen, wovon Sie sprechen. Gibt es einen Zustand, zu was wir kommen? Eine Art Kompression, Ausdehnung, dass wir frei sein könnten und das tun, was wir wollen? Nein. Es kann vielleicht leichter sein unter der Bedingung, dass unsere Arbeit sich aufteilt in Tausende oder Millionen von Teilen oder von Menschen, meint man. Aber auf natürliche Art, so wie du jetzt lebst, sowas kann es nicht sein. Denn du lebst nach dem, was Pharao befehlt, nach dem Willen zu empfangen. Das ist die Natur. Und wir müssen zu dem Zustand kommen, dass unsere Natur gegensätzlich sein wird, dass die Natur dann wird es sehr leicht fallen, selbst leichter als jetzt, wenn du im Empfangen arbeitest. Denn in der Natur des Gebens bekommst du immer die Nahrung vom Licht, der Ernährung. Aber dort ist das ist spirituell. Ich wollte diesen Satz klären, Raf, damit wir richtig verstehen. Wann? Wenn er die Anstrengung hat, im Glauben zu arbeiten, Sie schien ihnen, dass sie was Gutes gesehen haben. Was haben sie gesehen? Den bösen Trieb? Sie haben gesehen, wiefern sie Erfolg haben, aber in dem Willen zu empfangen, den sie als Zusatz eingeschlossen haben. Also nochmals, ich wiederhole, die Ägypten sind 400 Jahre, sind sehr viele Veränderungen und Stufen, und du musst alle diese Handlungen durchlaufen, um den Willen zu empfangen, fertigen Willen zu empfangen für die Endkorrektur. Das macht man nicht auf einmal. Wovon spricht Balzulam? Dass man aus Ägypten ausgezogen ist nach 210 Jahren, und das führte zu allen anderen Exils, Verbannungen. Das heißt, man muss die Schwere des Herzens bis zum Ende nehmen, sonst wirst du keine richtigen Kilim in der Endkorrektur haben. Ich spreche, das vermehrt euch, sie sahen das als etwas Gutes. Warum? Warum? Ja, das ist richtig, du enthüllst das Böse, das ist doch gut. Nein, vermehrt euch in was? Das ist genau meine Frage. Die dachten, dass sie Pitom und Ramses bauen. Sehr schöne Städte, und das ist, was ihnen die Vereinigung gibt. Bringt die Vereinigung und in den gebenden Kelim und in den empfangenden Kelim. Aber es kam dazu, es klappte nicht. Aber was? Das führte sie zum Gebet.
Er
schreibt hier, dass der Schöpfer sie zum bösen Trieb führt und die Gerechten weinen. Das ist die Endkorrektur. Was ist deine Frage? Aber wer sind diese Gerechten? Alles das innerhalb des Menschen. Wer sind diese Sünder, die anderen denken, es ist wie ein Haar, ein großer Berg, und die anderen denken, ich habe gesagt, da sind die Qualitäten innerhalb eines Menschen. Das ist nicht jetzt, nicht diese Eigenschaften? Ich wiederhole, das geht um die Endkorrektur. Es steht geschrieben, in der Endkorrektur, der Schöpfer bringt den guten Trieb, den bösen Trieb. Ist es nicht jetzt, die Fragen zu stellen? Ich weiß nicht, wenn es um die Endkorrektur geht, dann frage nicht.
Es gibt
hier einen Absatz, entsprechend dem kommt die Erklärung, dass er die armseligen Städte für Israel gebaut hat. Vielleicht kann man das nochmal lesen. Auf die Weise ist die Deutung, dass man die großen Städte für Pharao und die armseligen Städte für Israel baut. Weil man alles, ich sehe nicht, bitte lest. Weil alles, woran Israel arbeitete, arbeitete in Klipot, und sie sahen keine Segnung in ihrer Arbeit, als sie sich verstärkt haben im Glauben, dann sahen sie tatsächlich vermehrt euch, und aber als sie in der Eigenschaft des Empfangs fielen, abwechselnd, dann fielen sie sofort unter die Macht von Pharao, und dann kamen sie zu der endgültigen Lösung, Entscheidung, dass die Sklaverei muss im Glauben über dem Wissen sein, der Eigenschaft des Gebens. Ja, und was ist die Frage? Das heißt, parallel, der Mensch hatte Israel, Pharao, die armseligen Städte für Israel, die großartigen für, also Pitom und Ramses für Pharao. Und was ist diese Entscheidung, zu der er kommen soll? Dass durch die Vielzahl der Handlungen, durch die Verzweiflung, dass man Wissen erlangte, dass sie müssen. Einerseits, worin ist der Begriff der Entwicklung des Menschen? Der Mensch muss verstehen, er muss zur Anhaftung zu dem Schöpfer kommen, mit dem Schöpfer kommen. Er muss verstehen, die Anhaftung mit dem Schöpfer geschieht durch die Ähnlichkeit der Eigenschaften. Das kann nur durch den Willen zu empfangen sein, den der Schöpfer schuf, und das muss umzugeben werden. Er muss fühlen, dass man umzugeben, das von oben empfangen kann. Alles hängt vom Schöpfer ab. Und diese Arten des Verstandes, alles andere muss zusammenkommen, richtig aufgebaut werden. Und das geschieht durch das Studium, und das nennt sich das Studium der Tora, wo man immer wieder die Aufstiege, die Abstürze hat, und diese Schläge kommen, und von dort kommen die Funken raus. Und das ist, was auch im Mensch die Bereitschaft baut, also einen korrigierten Zustand zu fordern. So passiert das. Und dieser Prozess ist lang und muss stufenweiser Prozess sein, kumulativ, kumulierter Prozess, und so, bis du zu mehr und mehr endgültigen Entscheidungen kommst. Kann man denn sagen, diese Entscheidung von Israel, der Mensch kommt und sagt, ich akzeptiere die Abstürze, ich werde abstürzen, wieder aufsteigen, aber ich entscheide, über dem Allen zu gehen? Nein, er bekommt beides, dies und jenes, denn ohne das andere kann nichts funktionieren. Engel des Todes verwandelt sich zum Engel des Lebens. Es steht geschrieben, der Schöpfer tötet den Engel des Todes vor den Augen von allen, aber im Wesentlichen, er verwandelt diesen Engel zu einem heiligen Engel, und das werdet ihr noch vor der Eintritt in die Spiritualität sehen. Bis ihr die Abstürze akzeptiert wie nötige Sachen, dass man es braucht, man muss verstehen, wie man damit arbeiten kann, das ist nichts Schlimmes, es sind nur zwei Formen von demselben, und es kann nicht das Böse ohne das Guten geben, das Gute ohne das Böse, Licht ohne Dunkelheit, und Licht, Dunkelheit ohne Licht kann nicht geben. Und denn wenn es kein Absturz ist, der so viele Nuancen trägt, so viele Fragen, Details trägt, so viele Feinheiten, dann wird man nicht fühlen. Was hast du vom Licht? Im weißen Licht gibt es nichts. Es ist einfach ein Block. Es ist nichts. Alle Nuancen, Abstürze, die Tönungen in dem Willen zu empfangen. Im Licht gibt es nichts, das ist ein weißes Licht. Deshalb müssen wir anders an die Abstürze rangehen, wie man sie benutzt, wie man sich in ihnen befinden kann. Nicht, dass die Leute flüchten und sagen, ich will nicht, ich möchte nicht, Kabbalah ist nicht das, was ich danke. Natürlich ist das nicht das, was du dachtest. Aber zu sehen, man muss sehen, sagt man. Also so prüft man auch den Mensch. Bist du ein Mensch oder nicht? Verstehst du? Wenn du arbeiten kannst mit komplizierten Sachen, und durch sie kannst du in die Tiefe der Schöpfung eindringen. Moskau.
Нынешнее осознание того, что не могли прийти к объединению, отличается от прошлых разочарований.
Worin unterscheidet sich, dass man zur jetzigen Erkenntnis, dass man zur Vereinigung nicht kommen kann, von den alten Verzweiflungen? Oder Enttäuschungen? Also ich verzweifle nicht, dass ich die Vereinigung nicht erreiche, erreicht er, sondern ich sehe, dass in dem, was ich erreicht habe, dass der Schöpfer möchte von mir, dass ich mich an ihn wende, mehr gefühlsvoller, mehr emotionaler, ausgehend aus dem Herzen heraus, mit mehr Verständnis, mit mehr zu verstehen, was sich von der Vereinigung will. Das ist so ähnlich, wie jemand irgendwann mal also die Geschenke zum Internationalen Frauentag brachte. Wer hat was geschenkt an die Frau? An die Frauen? 10%. Okay. Also, was will ich damit sagen? Alles hängt davon ab, wie du das ausdrückst. Also deine Art. Also der Schöpfer, wie nennt er? Der Schöpfer ist eifersüchtig, sagt man so. Er möchte, dass wir uns an ihn wenden, vom ganzen Herzen, von der Stufe, wo du bist. Weißt du, wie ein Baby, ein kleines Kind gibt dir seinen Nuckel und sagt dir, nehme es. Und das ist auf jede Stufe, das man braucht, wo im Prinzip die Abstürze sind. Ich habe diesen Abschluss nicht erreicht und ich sehe, dass der Schöpfer damit wünscht, dass ich aus dem Inneren noch mehr Beziehung zu ihm enthülle, mehr im Gefühl mehr ihn enthülle. Also so ist das. Scheinbar, dass ich immer noch nicht fühle, nicht die Trennung von ihm und in der Trennung von ihm selbst. Also ich fühle, dass mir schlecht geht. Das ist, was mich traurig macht. Mich macht nicht traurig, dass ich von den Freunden entfernt bin und dass ich ihnen nicht die Kraft der Bürgschaft gebe, dass ich sie nicht unterstütze und dass ich ihnen nicht genug die Erkenntnis des Schöpfers bringe. Nein, das sorgt mich gar nicht oder nicht viel. Ich kümmere mich nur um mich selbst. Also dann zeigt mir der Schöpfer, wie alles das nicht das ist, was man braucht. Wir setzen fort, lesen mit dem Wort Nimza. Daraus folgt, dass der Glaube, den sie auf sich nahmen, da sie sahen, dass es sonst keinen anderen Rat gebe, und nur deswegen willigten sie in die minderwertige Arbeit ein. Und das wird als Arbeit bezeichnet, die an eine Belohnung geknüpft ist, wenn sie diesen Dienst akzeptieren, um nicht in die Macht der Klipot zu gelangen. Darum luden sie diese Arbeit auf sich. Und wenn jedoch die Bedingung aufgehoben wird, wird auch die Liebe zu dieser Arbeit aufgehoben. Und das heißt, wenn der böse Trieb aufgehoben wird und es niemandem mehr gibt, bei ihnen Gedanken hervorrufen, wendet euch nicht an andere Götter. Und dann wird die Liebe zur Arbeit in Schmach verschwindet. Und darin verstehen wir, was die Weisen sagten, der böse Trieb gleich zu Beginn einem Spinnfaden und am Ende scheint er wie Abschleppseile zu sein. Bekanntlich gibt es den Aspekt Zwang, Irrtum und absichtlich der Wille zu empfangen, der Mensch eingeprägt ist, stellt Zwang dar, da er keine Möglichkeit hat, ihn zu annullieren. Daher wird dies als Sünde betrachtet, nicht als Sünde betrachtet, sondern als Vergehen, wie geschrieben steht, wehe denen, die Vergehen mit den Seilen des Drucks ziehen. Es ist unmöglich, ihn abzustoßen oder zu hassen, weil er nicht fühlt, dass es eine Sünde werden wird. Doch später entsteht daraus die Sünde, als wäre es mit Zugseilen. Und aus diesen Willen zu empfangen, werden später die Klipot erschaffen, die eine vollkommene Struktur haben, nach Art von Gott erschuf, dass eine gegenüber dem anderen. Und von dort stammt der böse Trieb, was bedeutet, dass alles aus jenem Hadyu irrenden Faden stammt. Da sie sich jedoch bereits als Sünder offenbarte, wissen sie bereits, wie sie sich von diesem haardünnen Faden hüten müssen, und sie verstehen, dass es keinen anderen Rat gibt, wenn sie in die Heiligkeit eintreten möchten, als die Arbeit der Niedrigkeit auf sich zu nehmen, also den Glauben und das Geben. Sonst sehen sie, dass sie in der Nacht der Klippot des Pharaos stehen, des Königs von Ägypten. Hieraus folgt, dass der Nutzen des Exils darin bestand, dass sie fühlten, dass der Wille zu empfangen eine Sünde ist, und dies ist der Grund für ihre Entscheidung, dass es keinen anderen Rat gibt, als sich zu bemühen, Gefäße des Gebens zu erlangen. Und das ist es, was der Schöpfer, unseren Vater Abraham, seine Bitte nach Sicherheit für das Erbe des Landes antwortete: Wisse, dass deine Nachkommen Fremde sein werden, und man wird sie quälen. Denn durch das Exil werden sie zur Enthüllung gelangen, dass der haardünne Faden eine Sünde darstellt, und dann werden sie die wahre Arbeit annehmen, um sich von der Sünde zu entfernen. Und dies ist die Bedeutung dessen, was das Rabbi Yehuda sagte, dass in der Zukunft der Tod für immer verschlungen werde. Das heißt, der Schöpfer wird den bösen Trieb schlachten, da sowieso nichts außer einem haardünnen Faden von ihm übrig bleibt, welcher nicht als Sünde wahrgenommen wird. Da es unmöglich ist, einen Faden mit der Breite eines Haares mit bloßem Auge zu sehen. Doch in jedem Fall bleiben noch die Bösen und die Gerechten, und sie wollen alle an den Schöpfer anhaften. Und die Bösen, die ihren haardünnen Faden noch nicht korrigiert haben, als der böse Trieb noch existierte und sie einst die Möglichkeit hatten zu spüren, dass es eine Sünde ist, nun, da kein böser Trieb mehr existiert und nichts außer einem haardünnen Faden übrig geblieben ist, haben sie keinen Grund, der sie zwingen würde, vom Kli des Empfangens zum Kli des Gebens überzugehen, da ein haaresbreiter Faden nicht geführt wird. Dennoch können sie nicht an den Schöpfer anhaften, dass einen Unterschied in der Form gibt, und es ist im Namen des Schöpfers heißt, er und ich können nicht am selben Ort weilen. Und ihre Korrektur besteht darin, Staub unter den Füßen der Gerechten zu sein. Das bedeutet, dass der böse Trieb zunichte gemacht wurde, haben die Gerechten keinen Grund, mit dem Glauben über den Verstand gehen zu müssen. Wenn sie daher keinen Grund haben, wer zwingt sie dann? Die Gerechten sehen die Bösen, dass sie mit dem haardünnen Faden geblieben sind und ihn nicht korrigiert haben, als noch der böse Trieb existierte, als es möglich gewesen wäre, ihn tatsächlich zu korrigieren, weil damals der Wille zu empfangen offensichtlich als Sünde galt, wohingegen er nun nicht als Sünde erscheint, sondern als feines Haar. Und wenn es daher keinen Grund gibt, so gibt es nicht zu korrigieren. Gleichzeitig ist jedoch keinen Raum für Anhaftung, da ein Unterschied in der Form bleibt, und die ganze Korrektur der Bösen besteht darin, dass die Gerechten auf ihnen gehen. Das heißt, wenn sie sehen, dass es keine Angst mehr vor dem Netz der Klippot gibt, da der böse Trieb vernichtet wurde. Wenn dem so ist, warum müssen die Gerechten nun im Glauben über dem Verstand arbeiten? Doch als sie sehen, dass die Bösen keine Anhaftung erreichen können, weil sie nun keinen Grund haben, das heißt, dass den bösen Trieb, in dem sie eine Sünde sehen und sie daher draußen bleiben, da schlussendlich ein Unterschied in der Form geblieben ist, wenn daher die Gerechten dies sehen, verstehen sie, wie gut es für sie war, als sie einen Grund hatten, um geben zu arbeiten. Und sie dachten, dass sie sich mit dem Geben nur wegen des bösen Triebes beschäftigen. Doch sie sehen, dass die Sünde, die sie damals sahen, zu ihrem Wohl war. Das heißt, der Schöpfer absichtlich erschuf den bösen Trieb, damit man die Möglichkeit hätte, für den Mensch dem Schöpfer ähnlich zu sein. Mit anderen Worten, diese Arbeit ist die hauptsächliche Arbeit, und sie tun diese Arbeit nicht aus Angst, dass sie in die Macht der Klippot gelangen können. Den Beweis dafür sehen Sie bei den Sündern, die den haardünnen Faden nicht korrigiert haben und nun keinen Grund dazu haben und draußen geblieben sind und nicht an den Schöpfer anhaften können. Hieraus folgt, dass die Gerechten die Kraft von einer Stärke zu anderen fortzuschreiten von den Bösen erhalten. Und die Bösen wurden zum Staub unter den Füßen der Gerechten, wobei die Gerechten auf den Unterscheidungen gehen, die in dem Aspekt der Bösen geblieben sind. Rückblickend ist daher diese Arbeit besonders wichtig. Und nicht aus der Notwendigkeit heraus, wie es ihnen zunächst erschien, als es den bösen Trieb gab. Und nun sehen sie, dass es sich auch ohne den bösen Trieb lohnt, im Geben und im Glauben zu arbeiten. Und hinsichtlich der Tatsache, Zitat, sowohl die einen weinen als auch die anderen weinen, Zitat Ende, gehört das Weinen bekanntlich zum Zustand von Katnut, also Wak. Und es gibt eine Unterscheidung zwischen Gar und Wak. Mochen der Wak leuchten aus der Vergangenheit, das heißt, sie bekommen Lebenskräfte und Licht von dem, was mit ihnen geschah, während Mochen der Gar in der Gegenwart leuchten, indem sie den Sivuk, also Paarung, vereinen. Das ist die Bedeutung dessen, dass die Weisen weinen und sagen, wie konnten wir einen so hohen Berg erklimmen? Raff, das ist dann nicht mehr so klar. Man spricht über die großen Korrekturen, die nachher macht, also Rosh, gute Empfindung. Das werden wir nachher verstehen, aber jetzt sehe ich, das ist nicht so verständlich. Jakob. Außer den letzten, Absatz, wo die um die Letztkorrektur, Endkorrektur geht, bitte Fragen stellen. Wie kann der Zehner ein Opfer, Ja, opfern von den Schlägen, was der Zehner bekommt, das ist doch auf die Schläge man stützt. Rav sagt, man bekommt keine Schläge. Der Mensch bekommt Schläge aus dem Inneren, das, was es ihm so erscheint, dass er die Schläge von außen bekommt, wo diverse Hasser kommen, diverse Widersacher oder Krankheiten, Probleme, alles deshalb, weil aus dem Inneren, weil ich aus dem Inneren heraus meine Eigenschaft nicht in Ordnung habe. Und so muss man das Ganze sehen. Sobald man mir die Gruppe gibt, dann bin ich im Krankenhaus. Ich kann mich umstellen und von Anfang an mich vor jeglichen Problemen schützen. Mehr sogar. Ich denke gar nicht an Probleme, sondern wie ich vorankommen kann, wie ich zum Guten kommen kann, wo ich einen Zustand erhalte, dann warum geht es hier um Opfer? Was hat das mit Opfer zu tun? Verstehe ich nicht. Alles, was ich fühle, dass das Böse, das ist die Projektion des Bösen in mir. Nichts anderes. Was ist das für ein Krankenhaus? Krankenhaus ist der Zehner. Aber die Empfindung im Zehner, die diese Krankenhaus erschafft, was ist das für eine Empfindung? Rav, das ist, dass wir alles tun können. Die ganze Welt, die ganze Wirklichkeit, was der Schöpfer schuf, befindet sich im Zehner. Außerhalb des Zehners gibt es nichts. Stell dir vor, du befindest dich an der Stelle der Steuerung. Vor dir liegt so eine Tastatur und du verteilst Befehle und steuerst alle. So ist der Zehner, steuert alles. Und vergesse nicht über die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Es gibt keine Wirklichkeit, aber in der Gruppe bist du jetzt, kannst du auf dieser Tastatur, auf dem Schirm, kannst du die Welt formen. Oder sich selbst. Denn das ist das, was du fühlst, fühlen wirst. Ja? Ja? Wenn du hörtest, ich hörte, dass Hawkins irgendwas publizierte, Wahrnehmung der Wirklichkeit, irgendwas, also kurz gesagt, das, was erinnert mich, das, was wir lernen. Also sage nicht in Opfer, Kurban, wie Opfer nie, wie machen uns wie machen uns so, also erbauen uns, aber nicht, dass jemand an uns arbeitet. Das ist das ganze Problem. Du kannst nicht sagen, dass wir alle unser Problem auf jemanden legen, die Antisemiten, diejenigen schuld sind. Nein, wenn du diese Steuerung hast, du hast den Computer, du hast die Tastatur, du hast Platz, von wo du die ganze Wirklichkeit steuern kannst, worüber sie über dich sprechen, und sie haben Recht. Aber es ist in deiner Hand. Deshalb, warum sagst du, dass du opferst? Wenn nicht du das Ganze machst. Wo schreibt er, dass bevor wir entschieden haben, dass wir es, bevor wir entscheiden, er hat schon entschieden, wo steht das geschrieben? Es steht geschrieben, den Gerechten erschien, dass sie die Arbeit haben und sie haben die Sünde gesehen haben und danach wurde diese Sünde zum Haar. Also zum Beispiel, wenn es im Zehner ist. Wenn der Freund sieht, dass sein Freund im Zehner ein Problem hat und er möchte für den Freund bitten. Also das ist der Zustand, über den man nicht beten kann. Warum nicht? Ja, weil alle in Ordnung sind.
Aber wenn sie in Ordnung sind, dann bitte doch zum Schöpfer, bitte. Was heißt jeder von ihnen? Naja, wenn er Gebete braucht, dann betet. Dann bedeutet das Beten um die Größe des Schöpfers. Aber der Schöpfer ist doch groß. Was heißt groß? Ich sehe doch, dass der Schöpfer ist die Eigenschaft des Gebens. Rav sagt, wir sprechen wie ein Menschen, der erfasst hat. Bete tut für die Erkenntnis. Das bedeutet die Größe des Schöpfers, um die Größe des Schöpfers zu beten. Rav sagt, das ist das, was euch fehlt, und darin seid ihr alle krank. Du hast gesagt, alle sind gesund, Gott sei Dank, aber nein, alle sind krank. Das ist das, was fehlt. Das ist das größte Problem.
Okay.
Also für mich ist es neu geworden, dass der Glaube über dem Verstand ein Kli ist, und das schreibe ich dem Willen zu empfangen zu. Aber wenn das der Wille zu empfangen ist, dann ist es doch der ganze Stoff der Schöpfung. Und die Geschichte fängt mit Abraham an, der gefragt hat, wie soll ich wissen, dass sie dieses Land erben werden. Und das ist eigentlich eine Prophezeiung, dass unsere Generation zum Geben gelangen kann. Da fragt er, ja, aber was fehlt? Schüler sagt, nur der Wille. Der Wille zur Verbindung, das ist das, was fehlt. Ja, auch der Wille existiert bereits.
Ketuv,
es steht geschrieben, dass der Glaube, den sie bekommen haben, deshalb war, weil sie gesehen haben, dass sie sonst keinen anderen Ratschlag finden, keinen anderen Ausweg haben. Aber wenn die Sache sich auflöst, dann wird auch die Arbeit dafür aufgelöst zu werden. Und meine Frage ist, wenn ich anfange, diese Verstockungen des Herzens, die ich von oben bekomme, wertzuschätzen, weil ich sehe, dass sie mich zur Arbeit wecken, dann schätze ich eigentlich die Arbeit. Und ich sehe, dass ohne die Verstockungen, ohne die Verhärtungen des Herzens, ich zur Arbeit nicht erwache. Das ist sehr schön. Also wenn du deshalb diese Verstockung bekommst, dankst du dem Schöpfer? Der Schüler sagt, jetzt beginne ich eigentlich zu verstehen, den Nutzen, den es bei den Abstiegen gibt. Jetzt beginne ich ihm zu danken. Ja, aber am Anfang des Abstiegs fühle ich das nicht. Aber jetzt will ich sagen wir, wenn ich die Zustände zurück, also betrachte, einfach zurückblicke. Es muss eine Empfindung im Zehner geben, dass in dem Moment, wo du einen Abstieg fühlst, dass du dich zum Zehner so verhältst wie bei einem Aufstieg. Ja, okay. Meine Frage ist nun, in der Zeit, wo dieser Abstieg kommt und ich erst zur Arbeit mit der Arbeit anfange, aber ich möchte eigentlich mit der Arbeit vorangehen, weil ich möchte selbst das Dunkle erwecken, weil ich verstanden habe, dass die richtige Arbeit im Glauben auf der Basis des Glaubens basiert. Und ich möchte nicht auf die Abstiege warten, die mir erst vom Schöpfer geschickt werden, sondern sagen wir, ich möchte in der Arbeit bleiben. Nicht, dass ich ein Problem mit der Verstockung habe. Aber okay, ich verstehe dich. Abstieg ist Abstieg. Du sagst, das Wichtigste ist, ich möchte mich nicht von der Gruppe und vom Schöpfer trennen. Deine Frage ist jetzt, wie man das machen kann, oder? Der Schüler sagt, ja, meine Frage ist, wie kann ich in der Arbeit bleiben, um das Dunkle zu erwecken? Denn wenn ich Verstockungen fühle, dann habe ich einen Antrieb, um mit der Arbeit anzufangen. Aber wenn ich das nicht habe, dann fühle ich so, als würde ich, ja, würde ich nichts machen. Rav sagt, du kannst mit den Worten noch weitermachen, aber das wird alles nur verderben. Setz dich. Die Frage ist klar. Die Frage ist schon richtig. Wie kann ich mich richtig vorbereiten, um die Abstiege und die Aufstiege wie eins zu 100% richtig zu nutzen? Das ist eine Workshop-Frage. Bitte. Also nochmals die Frage. Wie nutzen wir Auf- und Abstiege in ihrer optimalen Form für die spirituelle Entwicklung, sowohl im Minus als auch im Plus, damit alles in einer Form wahrgenommen wird. Also eine Lösung ist, dass man immer Zeiten für Torah bestimmt. Rav sagt nicht einfach nutzlose Worte, sondern was können wir jetzt praktisch machen? Einen Gramm richtige Handlung zu machen, die wir jetzt machen, ist wichtiger, als wenn man 1000 Kilometer im Vorhinein darüber spricht, was zu tun sein ist.
Also
mir ist überhaupt nicht klar, was jetzt praktisch zu tun ist, aber ich würde sagen, dass der Beginn der Antwort darin liegt, dass man den Freund mit der ganzen Gruppe verbinden muss. Ja, jeden Zustand, den Auf- und Abstieg, den muss man in die Gruppe reinbringen und klärt ihn durch den Zehner. Wie meine Einstellung in Bezug zu den Freunden ist. Ja, alles ist abhängig von der Linse, durch die wir die Wirklichkeit betrachten.
Ja,
jeder Zustand wird uns gegeben, um im Zehner zu arbeiten, damit wir einander helfen und unterstützen. Ja, das, was ich in letzter Zeit sehe, ist, dass wir alle Teile einer großen Seele sind. In jedem Augenblick, wo wir mit den Freunden sind, mit dem Rav, haben wir die Gelegenheit, die Beziehungen untereinander noch zu verstärken und den Schöpfer zu bitten, uns noch mehr zu verbinden und uns zu helfen, uns noch mehr zu korrigieren. Wenn wir gemeinsam sind, dann ist es ja wirklich eine wunderbare Gelegenheit, ihn zu prüfen, ob wir darin sind oder nicht und was uns noch fehlt. Was mir in der Beziehung zu Auf- und Abstiegen fehlt, ist, wie man das in den Zehner hineinbringt, wie man damit gemeinsam umgeht und wie man im Zehner vorsichtig ist. Weil es quasi so ein Gefühl gibt, dass der Mensch hier in den Tag hinausgeht und quasi seine eigene Arbeit hat, aber unterm Strich gesehen ist es, sollte sich all das in der Verbindung zwischen uns erst offenbaren. Das sollte mich eigentlich, all das sollte mich auf die Verbindung zwischen uns ausrichten. Rami sagt, ich weiß nicht, also um einen maximalen Nutzen von den Auf- und Abstiegen zu haben, sehe ich, dass wir wirklich ein Bündnis brauchen, einen Bund, zur Verbindung zu gelangen. Ja, das ist abhängig auch von unserer Einstellung. Es gibt keinen Auf- und Abstieg. Genauso wie es dieses Exil und die Erlösung eigentlich nur in Bezug zur Verbindung gibt. Das sind körperliche Sachen. Das sind eigentlich Zustände, die wir während des Unterrichts machen, diese Trennungen und Verbindungen. Das, was uns eigentlich hält, ist, wenn wir uns als Zehner halten, bewahren. Rav sagt, also was gebe ich dem Zehner, um all meinen Freunden zu helfen, die ganze Zeit in der Empfindung des Aufstiegs zu sein, auch wenn sie in einem Abstieg sind, um die Finsternis im Aufstieg zu sein. Was muss ich fühlen, um einen Antrieb zum Aufstieg zu haben? Also was fehlt mir, was muss ich von der Umgebung erhalten?
למלות כל מה שהם צריכים בשביל שיהיה גדלות הבורא בתוך העשירייה. מה שאני צריך זה בדיוק אותו דבר שאנחנו
genau dasselbe, dass wir so wie Rav mit das dargestellt hat, dass wir etwas bestimmen und wirklich tagtäglich diesen Bund weiterverfolgen. Das ist das, was ich brauche, also ein bisschen mehr Druck. Die Verbindung fehlt uns, die Empfindung der Verbindung. Wenn du in die Welt hinausgehst, dass du nicht alleine bist, aber dass wir damit gemeinsam umgehen. Das trügerische Bild, das wir draußen sehen, dass wir damit bloß nicht einverstanden sind. Also die Wichtigkeit des Zieles muss immer in der Luft sein, wie eine anziehende Kraft. Deshalb egal was mein Zustand ist, ich muss den Freunden die Wichtigkeit des Zieles geben und auch das muss ich von ihnen erhalten. Ich würde den Freunden die ganze Zeit erwecken wollen. Durch ein persönliches Beispiel. Und ich würde auch gerne von den Freunden jedes Mal die Wachsamkeit sehen wollen, eine physische Wachsamkeit bei den Unterrichten. Ich weiß nicht, wie ich das sonst noch ausdrücken kann, aber Wachsamkeit. Eine wechselseitige Arbeit, um darin zu sein, egal, ob es beim Unterricht ist oder nicht, und Tag und Nacht eine Empfindung, dass wir im Zehner in einer spirituellen Arbeit sind. um all das in Bezug zum Schöpfer zu klären und nicht gegenüber dem Ego. Über die Wichtigkeit des Zieles. Also, man braucht nicht nur die Wichtigkeit des Zieles, sondern die Wichtigkeit der Mittel, um zu diesem Ziel zu gelangen.
All das
Also die Wichtigkeit der Quellen, die Wichtigkeit des Rav, all das ist, fließt zusammen zur Wichtigkeit des Zieles. Ganz egal, was ich jetzt fühle, ich muss in einer bestimmten Aufgabe sein, dass ich immer die Größe und Wichtigkeit des Zieles zum Ausdruck bringe.
זה מה ששומר על האדם בעצם, דווקא ההתחייבות שלו לחברה.
Das bewahrt den Menschen, gerade diese Verpflichtung in der Gemeinschaft, dass man von ihm erwartet, dass man Zeiten der Torah bestimmt und